Liebe Gemeinde, bis vor 3 Wochen wusste ich noch nicht, worüber ich heute predigen sollte. Doch dann kam der Krieg. Ich weiß noch, wie eine Klientin am Montag sagte: "Und seit Donnerstag ist Krieg." Das klingt so unwirklich. Krieg war immer, aber immer anderswo. Krieg war früher. Meine Eltern, meine Großmütter haben ihn erlebt. Meine Großmütter, meine Mutter sind ausgebombt. Mein Vater war 3 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Krieg war durchaus Thema bei uns und mir wurde viel davon erzählt, im Gegensatz zu manchen anderen Familien. Ich bin 67 Jahre alt und habe immer nur davon gehört, gelesen und im Fernsehen gesehen. Und jetzt ist er hier, zumindest viel näher als je zuvor. Kein weit entfernter Wüstenstaat, sondern ein Teil Europas ist die Ukraine. Sie ist 1500 Kilometer entfernt. Von Berlin ist es genauso weit nach Kiew wie nach Rom. Also eine Predigt zu diesem Thema, das uns alle ununterbrochen beschäftigt. In den letzten 2 Wochen habe ich weit mehr Gespräche als sonst geführt. Viele Klienten und Klientinnen wollten darüber sprechen. Einige wegen akuter Panikattacken, Fluchtgedanken und großen Ängsten. Der Krieg begann am 24.02.2022. Mein Mann hatte seinen 70. Geburtstag. Ein schöner Tag. Ein besonderer Tag. Wir wollten feiern. Und dann so eine Nachricht: Es ist Krieg. Und in mir war sofort ein altes Gebet, beziehungsweise diese Liedstrophe: "Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine." Ich weiß nicht, wo die auf einmal herkam, aber seitdem bete ich sie jeden Tag mehrfach. Und dann war auch klar, worüber ich predigen sollte. Und dann las ich bei Pfarrer Frank Muchlinski von evangelisch.de, der sich mit der Fastenzeit jedes Mal beschäftigt, Gedanken zu genau dieser meiner Liedstrophe, und die hat er auch am 24.02. verschickt. Er sagt: "Der Krieg in der Ukraine erschüttert. Viele Menschen sind verunsichert. Wer das Gefühl hat, den Boden unter den Füßen zu verlieren, sucht manchmal Halt im Gebet. Aber selbst das fällt gerade vielen schwer. Die Worte wollen einfach nicht kommen. Und dann tut es gut, sich Worte zu leihen. Worte, die man nicht erfinden muss, sondern die aus einer Tradition stammen. Worte, die möglichst so alt sind, dass sie schon viele tausend Male gesprochen wurden. In der Erschütterung nichts erfinden müssen und trotzdem nicht stumm bleiben müssen. In Kriegszeiten sind die Worte: Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten" solche guten Leihworte. Sie sind ein Seufzer, ein Gebet, ein Schrei nach Hilfe. Martin Luther hat 1529 einen Wechselgesang ins Deutsche übersetzt, der schon zu seiner Zeit eine lange Tradition hatte. Die Nachdichtung der gregorianischen Antiphon "Da Pacem Domine in Diebus Nostris". Wir haben am Anfang das gehört: "Da Pacem Domine", gib uns Frieden. Auch zu Luthers Zeiten gab es Krieg. Die Türken vor Wien, wir erinnern uns vielleicht daran aus dem Geschichtsunterricht. Martin Luther, dem das Wort zugeschrieben wird: "Wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen." Es gibt viele unterschiedliche Vertonungen dieser Liedstrophe. Eine, wie gesagt, als Vorspiel. Von der anderen haben wir eben ein neues Lied gesungen. Das findet ihr übrigens auch bei YouTube, wenn ihr es nochmal nachhören wollt. Von Martin Nagel. Dieser Text lässt sich leicht auswendig lernen und steht uns dann immer zur Verfügung, wenn wir ihn brauchen. Pfarrer Muchlinski hat dazu aufgerufen, sich unter diesem Motto zusammenzutun und sich gemeinsam unter diesen Ruf zu stellen. Es gibt seitdem immer wieder Aktionen mit dem Hashtag Verleih uns Frieden, Aktionen, in denen wir einander in der Erschütterung Halt geben und uns gemeinsam für den Frieden einsetzen können. In Gottesdiensten, Menschenketten, gemeinsamen Singen, das tun wir im öffentlichen Raum, in den Social-Media-Kanälen, in unseren eigenen Gemeinden und Häusern bitten wir gemeinsam um Halt, geben wir einander Halt, sagt er. Es gibt eine unglaubliche Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft hier bei uns. Und das ist gut so. Man möchte etwas tun angesichts dieser großen Hilflosigkeit, mit der wir zuschauen müssen, was in der Ukraine geschieht. Hilfskonvois werden in Windeseile zusammengestellt. Privatleute tun sich zusammen. Andere nehmen Geflüchtete auf. Täglich kommen Tausende über die Grenzen, kein Ende in Sicht. Unsere Gemeinde in Basinghausen, haben wir eben gehört, nimmt etwa 60 Kinder aus diesem Waisenhaus in Odessa auf, mit dem wir schon so lange verbunden sind. Nie hätten wir gedacht, dass sie einmal hier bei uns Zuflucht suchen müssten. Sind wir inzwischen trotz des Wohlstands und Wohlergehens etwas krisenerprobter geworden? 2015 durch den Krieg in Syrien haben wir eine große Flüchtlingswelle erlebt. Amira, du bist hier. Seit 2020 gehen wir mit der Corona-Pandemie um. Ich sag's nochmal, Kriege, Seuchen, Flüchtlinge, das gab es in meinem Erfahrungshorizont bisher nicht. Und noch immer mutet es alttestamentlich an, so wie es in den Psalmen berichtet wird. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Fallen auch tausend zu deiner Seite, dir zu Rechten 10-mal 1000, so wird es doch dich nicht treffen. So heißt es in Psalm 91, Vers 6 bis 7. Oft haben wir das schon gebetet. Jetzt hat es einen ganz anderen Ausdruck. Gerade ist Fastenzeit oder auch Passionszeit, und Passionszeit wird eigentlich mit Leidenszeit übersetzt. Wir sehen in den Nachrichten eine Leidenszeit unvorstellbaren Ausmaßes. Frauen und Kinder fliehen aus der Ukraine. Männer und Frauen kämpfen und leiden unter dem Krieg eines Regimes, das sich auch noch im Recht sieht und das alles in Kauf nimmt. Wir sind schockiert wegen der getöteten Soldaten und Zivilisten. Und wir fühlen mit, was da geschieht, geschieht immer wieder in der Welt in unzähligen grausamen Variationen, aber jetzt, wie gesagt, in unserer Nähe. Wir sind betroffen, wenn wir die Menschen in den U-Bahn-Stationen, den modernen Luftschutzbunkern sehen, die dort seit Tagen oder sogar Wochen ausharren müssen. Und viele hier haben persönliche Beziehungen zu diesem quasi Nachbarland. Ich lerne in diesen Tagen sehr viel Neues. Dass die Ukraine das größte europäische Land ist, wusste ich nicht. Es hat 40 Millionen Einwohner, also mehr als Spanien. Dass es viele kirchliche Verbindungen gibt, dass Kiew Partnerstadt von München ist, auch nicht. Und auch nicht, dass Kiew eine hochmoderne Universitätsstadt ist. Junge Leute aus aller Welt studieren dort. In der Eröffnungspredigt zu dieser Fastenzeit sagte Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler, die Blütenträume des Friedens in Europa sind in den letzten Tagen zerstoben. Nichts ist es mit friedvollem Sitzen unter Feigenbäumen und Weinstöcken. Völker und mächtige Nationen machen ihre Schwerter nicht zu Pflugscharen, sondern Schwerter werden gegeneinander erhoben. Es ist Krieg, Was sollen wir tun? 7 Wochen ohne Stillstand üben. Das ist das diesjährige Motto der Fastenaktion. Leben üben. Jetzt also Frieden üben. Einüben. Sich in einer Haltung des Friedens einüben. Frieden stiften. Frieden verbreiten. Hoffnung verbreiten. Das überwindet die Lähmung, die Ohnmacht, die wir spüren. Aber wie? Kann man das denn? Paulus sagt, so es an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Was können wir tun? Ein Klient hat mir letzte Woche eine glasklare Analyse geliefert, wie schlimm sich alles möglicherweise noch entwickeln könne. Gott möge verhüten, dass er recht hat. Die Folge seiner gründlichen Analyse waren heftige Panikattacken und ein starker Fluchtimpuls. Es nützte ihm also nichts, genau Bescheid zu wissen. Er meinte, genau Bescheid zu wissen. Und wir haben dann besprochen, was er machen kann. Zunächst einmal den Medienkonsum drastisch einschränken. Viele wollen ununterbrochen informiert sein. Versuchen, nur seriöse Berichterstattung zu sehen und vielleicht nur 2-mal am Tag. Wir sind verantwortlich für die Bilder, die wir aufnehmen. Also sollten wir uns schützen. Wenn wir uns ohnmächtig und erstarrt fühlen, hilft Bewegung. Rausgehen, an die Luft, Sport. Wenn wir Atemtechniken gelernt haben, dann können wir unser aufgeregtes, autonomes Nervensystem beruhigen. Eine ganz einfache Sache, die machen wir jetzt. Und zwar, ich sage es einmal, wir atmen gleich ein und zählen dabei bis 4 und atmen aus und zählen dabei bis 6. Okay? Wir atmen ein. 1, 2, 3, 4 und aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder ein. Und aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und nochmal weiteratmen. Durch diese verlängerte Ausatmung beruhigen wir uns sofort. Kann man noch ganz gut lernen, oder? Der Neurobiologe Gerald Hüther sagt, dass wir Haltungen einüben können, wenn wir etwas verändern wollen. Haltungen. Achtsamkeit, Gebet, Atmen kann man üben. Und das hilft nachweislich, um seelisch gesund zu bleiben. Gut mit sich umgehen. Wenn wir geübt sind im Beten, können wir dadurch zur Ruhe kommen. All das hilft in solchen Krisen. Aber jede und jeder muss rausfinden, was ihm oder ihr gut tut. Kann sehr unterschiedlich sein. Singen. Musik machen oder hören, aber auch aktiv etwas tun, den Garten umgraben, aufräumen, renovieren, sich bewegen, ganz unterschiedliche Dinge. Man sollte spüren, was ist es jetzt, was ich brauche. Zur seelischen Gesundheit, auch Resilienz genannt, gehört, dass ich verstehe, was passiert, dass ich einen Sinn sehe, und etwas tun kann, diese 3 Dinge, dass ich verstehe, was passiert, dass ich einen Sinn sehe in meinem Tun und etwas tun kann. Deshalb handeln hilfsbereite Menschen jetzt gerne. Und sie tun den anderen und sich selbst damit etwas Gutes. Das nenne ich Haltungen einüben. Wir leihen uns wieder Worte und schauen auf Menschen, die uns sowas vorgelebt haben, wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer. Er schreibt aus dem Gefängnis in Tegel, wo er als Widerstandskämpfer gegen Hitler sitzt und auf sein Urteil wartet: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Daraus spricht eine tiefe Bejahung des Lebens, die davon ausgeht, dass Gott es gut meint mit seiner Welt. Ich verstehe Gott nicht, aber ich akzeptiere, dass ich nicht alles verstehen kann. Ich will an das Gute glauben und wage es. Verleih uns Frieden, gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament passt gut dazu. Es ist die Geschichte vom Sturm auf dem See, die uns Bodo Grün auch gerade noch geschickt hatte auf der Gemeinde-App. Und sie stand ja auch vor 2 Tagen in der Losung. Im Markus-Evangelium wird die Geschichte so berichtet, in Markus 4, Vers 35 bis 41. Ein heftiger Sturm. Ihr kennt es. So wie neulich bei uns, dieser Sturm. Das Boot, in dem die Jünger mit Jesus unterwegs sind, hält nicht stand. Es füllt sich mit Wasser. Und Jesus, er schläft. Und was ich noch nie vorher bewusst gelesen hatte, er schläft auf einem Kissen, heißt es im Markus-Evangelium. Er ist da nicht nur einfach umgefallen und hat sich auf die Planken gelegt, sondern er hat es sich richtig bequem gemacht. Inmitten der Unruhe kann Jesus richtig tief schlafen. Und die aufgeregten Jünger, die nicht mehr wissen, wohin mit sich und ihrer Angst, wecken ihn eben voller Angst, und er bringt den Wind zum Schweigen. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Das heißt doch nichts anderes, als dass sie hätten warten können, weil die Hilfe, die Lösung durch Jesus kommen wird, oder? Ich glaube, ich hätte Jesus auch wachgerüttelt. Mit Sicherheit. An anderer Stelle sagt Jesus: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Angst gehört also dazu. Ohne Angst könnten wir auch nicht überleben, weil wir die Risiken überhaupt nicht einschätzen würden. Aber es ist ein Unterschied, ob ich Angst habe oder ob die Angst mich hat. Jesus fordert uns auf, Recht und Gerechtigkeit zu üben. Das ist auch eine Haltung, ohne Stillstand, Recht und Gerechtigkeit zu üben. Damit ist gemeint, wir sollen das tun, was allen Menschen zum Besten dient, nicht nur uns selbst. Barmherzigkeit üben, auch mit sich selbst. Gnade, Liebe, Nachsicht. Da spürt man, dass man in heilsamer Bewegung ist, die eine Menge Geduld erfordert. Ja, wir können froh sein, dass wir in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat leben und daran arbeiten, dass es auch so bleibt. Hier ringen wir um gemeinsame Wege ohne Gewalt. Wir hören bewegt zu, wenn die Menschen aus der Ukraine uns berichten, was sie erleben. Ob es nun zwei alte Frauen auf der Flucht sind oder Natalia Klitschko, die Ehefrau von Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, vor zwei Tagen in der Zeitung, oder Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, der sich an die Weltöffentlichkeit wendet mit sehr bewegenden Worten. Und ich bewundere die mutigen Menschen in Russland, die gegen den Krieg in der Ukraine demonstrieren. Wir sollten beten für alle Gespräche und Verhandlungen über den Frieden und unseren Politikern und Politikerinnen den Rücken stärken, anstatt sie ständig zu kritisieren. Üben ohne Stillstand. Üben wir uns ein im Kampf um den Frieden. Gehen wir möglicherweise auf Demonstrationen. Spenden wir für die umfassenden Hilfsaktionen. Unterstützen wir die Notunterkünfte und ein neues Zuhause für Geflüchtete organisieren. Und erzählen wir Hoffnungsgeschichten, so wie dieses Beispiel von einem Bekannten, das mir berichtet wurde. Er wurde nach einer Unterkunft für eine 10-köpfige Familie aus der Ukraine gefragt. Keine Chance, dachte er. Und dann schreibt er in den sozialen Netzwerken und es findet sich tatsächlich sofort eine Unterkunft in einem Weingut in Süddeutschland, sogar mit Arbeitsmöglichkeit für die Eltern. Und diese große Familie, man sah ein Bild mit kleinen Kindern und etwas größeren, kommt nicht in ein Auffanglager, sondern bekommt ein Zuhause, solange sie wollen. Und der Mann schreibt Freudentränen. Absolut. Noch einmal Bischöfin Breit-Kessler. Sie sagt, helfen wir, wenn ukrainische Freunde und Freundinnen zu uns kommen. Nehmen wir sie in den Arm, singen wir ihre Lieder, lernen wir ihre Lieder und kochen ihr Essen. Beten wir. Machen wir klar, liebe Schwestern und Brüder, dass wir ohne Stillstand passioniert auf der Seite der Menschen stehen. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Noch ein letztes Bild. Bodo? Wir kennen vielleicht das Gedicht, das von Fritz Baltruweit vertont wurde. Gleich kommt dazu ein Bild und es steht hier auch schon ein Zweig, ein blühender Zweig. Das ist kein Mandelzweig, stellt euch bitte vor, es sei ein Mandelzweig. Das Lied, das Gedicht heißt so: Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Es stammt von Ben Kurin, der sich später Shalom Ben Kurin nannte. Sein Name bedeutet Frieden, Sohn der Freiheit, Shalom Ben Kurin. Und dieses wunderschöne Gedicht oder Lied ist kein Liebeslied, wie man denken könnte. Es wurde nämlich 1942 geschrieben. Ben Kurin konnte 1935 aus Berlin ins Exil nach Jerusalem gehen. Von dort musste er ohnmächtig zusehen, wie sein Volk von den Nazis vernichtet wurde. Und er hat gegen seine eigene Verzweiflung angeschrieben. Die beiden nächsten Strophen heißen: Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht, doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns ein Fingerzeig, dass das Leben siegt. Matthias und ich haben 1977 Shalom Ben Kurin in Israel kennengelernt. Er war ein tiefgläubiger Jude und guter Freund von Egon und Friedegard Maschke. Der blühende Mandelzweig wurde für Shalom Ben-Gurion nicht zufällig zum Hoffnungszeichen. Die zartrosa und weißen Blüten der Mandelbäume sind die ersten Boten, die den Frühling ankündigen. Und so ein Baum stand direkt vor seinem Haus. Obwohl er Grund gehabt hätte, an Gott zu verzweifeln, hielt er an seinem Wort fest und wurde zum Brückenbauer zwischen Juden und Christen. Lasst uns solche Brückenbauer werden, wo immer wir jetzt sind. Zwischen den Kulturen, hier in unserem Café für Geflüchtete, in der Begegnung mit Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Lasst uns auch die Geflüchteten nicht vergessen, die schon vor einigen Jahren gekommen sind. Lasst uns Brückenbauer werden, zwischen den Kulturen und auch Feinde zu Freunden machen und den Frieden, den Shalom einüben, jeden Tag. Dann kann es eines Tages auch wieder Blütenträume des Friedens geben, denn der Mandelzweig wird wieder blühen. Und lasst uns unsere ganz persönlichen Apfelbäumchen pflanzen auf Hoffnung hin. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir nehmen uns